Bevor es losgeht, ein sehr kurzer Tipp in eigener Sache, und zwar die Zukunft Verwaltung. Die kostenfreie Online-Konferenz, in der es um alle Zukunftsthemen rund um die öffentliche Verwaltung geht. Jetzt kostenfrei anmelden auf zukunft-verwaltung.com. Und jetzt geht's direkt los mit der Folge. Hallihallo und herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Ich bin David Hilmer und ich spreche mit Menschen, die Arbeit neu denken und die zeigen, wie wir Arbeit so gestalten können, dass sie Menschen stärkt, anstatt sie krank zu machen. Und apropos krank zu machen, das ist ein super Stichwort, denn heute zu Gast ist Bastian Meyerhans, Co-Founder von Ophelos. Ophelos ist ein junges Unternehmen, das betriebliche Gesundheitsförderung neu denkt. Während immer mehr Menschen in Deutschland unter psychischen Belastungen leiden, dazu werden wir sicherlich später noch ein paar Zahlen hören, setzt Ophelos auf ein flexibles Gesundheitsbudget. Das Ziel, Gesundheit nicht als Zusatz, sondern als Kern von moderner Arbeit zu verstehen. Wir sprechen über die Rolle von mentaler Gesundheit in einer New Work-Zeit, über innovative Ansätze im betrieblichen Gesundheitsmanagement und über die Frage, braucht unsere Arbeitswelt ein neues Gesundheitssystem? Und damit herzlich willkommen, lieber Bastian.
Super, ich freue mich hier zu sein. Vielen lieben Dank für die Vorstellung, David. Und ja, bin richtig gespannt auf den Podcast heute.
Ich auch. Also das Vorgespräch war schon sehr gut und ich habe schon festgestellt, dass ich am falschen Ort bin und du am richtigen. Du hast mich schon den Ausblick genießen lassen. Du bist in Portugal in einem Coworking Space mit Blick auf Strand und Meer. Da sind wir ja schon beim Thema psychologische oder mentale Gesundheit. Die wird bei dir sicherlich durch den Ausblick gefördert. Aber wir fangen mal ganz am Anfang an, und zwar mit einer Frage. Und ich bin sehr gespannt. Das ist so eine kleine Check-in-Frage. Also stell dir vor, ich könnte dir einen Gutschein ausstellen. Wovon hättest du gerade am liebsten mehr? A. Gesundheit, B. Zeit oder C. Geld von Investoren?
Das ist relativ einfach zu erklären. Ich bin absolut der Fan und der Meinung, dass Gesundheit für uns das Allerwichtigste ist. Also auch wenn wir viel Zeit haben, aber die nicht qualitativ verbringen können aufgrund von gesundheitlichen Leiden, oder auf der anderen Seite, wenn wir viel Geld haben, aber auch das nicht einsetzen können, genießen können oder auch unser Unternehmen skalieren können aufgrund fehlender Gesundheit, dann ist Gesundheit immer meine erste Antwort. Ich nehme den Gutschein für Gesundheit.
Sehr gut, den du dann später einlösen kannst.
Ja, definitiv.
Ich finde, also da sprichst du was an, ne? Weil Gesundheit ist, finde ich immer, wenn man merkt, dass man irgendwie, wenn man krank wird oder ich habe jetzt gerade mega Rückenschmerzen, weil ich zu Hause eine Sauna baue, um mich eigentlich zu entspannen, aber dieser Saunabau ist so anstrengend, dass ich irgendwie seit 2-3 Wochen richtig hart Rückenschmerzen habe, und ich finde immer, wenn es einem halt schlecht geht, dann merkt man, dass eigentlich Gesundheit auf die Eins gehört. So, ne? Wenn das nicht gegeben ist, dann ist alles andere irgendwie egal.
Absolut, absolut. Also ich denke auch gerade, wenn wir mal so ein paar Jahre zurückdenken, so diese ganze Covid-Situation, die wir hatten, ich glaube, dass es da nochmal bei vielen Menschen auch in den Fokus gerückt ist. Und wir sehen ja auch ganz klar den Trend zu Gesundheitsthemen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du deinen Feed durchscrollst bei Instagram oder sonstigem. Da sind viele Leute, die Sport machen. Es wird gesundes Essen gezeigt und einfach auch viele Menschen, die sehr gesund aussehen und viel für ihre Gesundheit tun. Und ich glaube, es ist einfach auch ein Lifestyle heute geworden, dass wir da einfach viel, viel mehr drauf achten. Auch wenn man so denkt, in unserer Generation, wie viele da am Wochenende noch viel Alkohol konsumieren oder so, das hat einfach einen kompletten Wandel gegeben. So, ne? Und ich glaube, Covid ist auch ein großer, ausschlaggebender Punkt gewesen, wo sich einfach noch mehr Menschen, noch mehr Gedanken dazu gemacht haben.
Glaubst du denn, dass das Bild, was wir auf Social Media sehen, oder dass wir immer, also dass wir natürlich irgendwie vor allen Dingen schönen Menschen folgen, schöne Menschen machen Sport, essen gesund, und dass dieses ganze Thema auch dazu führt, dass wir rund um die Arbeitswelt auch viel über Gesundheit sprechen und nachdenken, dass es so ein Trendthema ist?
Definitiv. Es hat halt immer so wie alles im Leben so zwei Seiten. Also A, klar, es geht ins Bewusstsein, wir sehen das, es ist vielleicht auch noch mehr erstrebenswerter für uns, einen healthy Lifestyle zu haben, oder auch das Thema Langlebigkeit, da hast du ja auch einen schönen Podcast zu aufgenommen. Es ist einfach gerade ein Thema, was für uns alle sehr, sehr relevant ist und sehr, sehr wichtig wird, und wir auch auf der anderen Seite merken, dass gesundheitliche Folgen uns halt sehr stark ausbremsen können. Und auf der anderen Seite haben wir halt auch immer dieses Bild vor Augen und haben irgendwie auch wieder den Druck, dass wir da dann gut sind in der Gesundheit, Sport machen, ärgern uns, wenn wir es nicht schaffen, Sport zu machen und das ausfallen lassen. Und das ist auf der anderen Seite auch wieder so das Thema mentale Gesundheit, dass wir halt auch lernen und sehen, wir können nicht an dem Gras ziehen, damit es schneller wächst, sondern es muss halt von alleine wachsen und wir müssen auch Geduld haben. Ne?
Wie bist du denn eigentlich auf das Thema Gesundheit in der Arbeitswelt gekommen und gestoßen? Warum bist du jetzt da, wo du bist? Nimm uns mal mit.
Ja, also ich bin, ich beschäftige mich schon super lange mit dem Thema Gesundheit. Ich bin, seit meinem zweiten Lebensjahr ist Asthma bei mir diagnostiziert worden. Das heißt, ich habe immer Probleme gehabt, auch Sport zu machen, als junger Mensch draußen zu sein, weil auch viele Allergien damit zusammenhängen, sodass ich halt für mich gesagt habe, so, ich muss in dem Gesundheitsthema was machen und habe dann in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, bin eigentlich Wirtschaftsingenieur und war auch in der Industrie, in Konzernstrukturen unterwegs und habe dann durch die Geburt unseres Sohnes einfach mal so den Moment gehabt, wo wir auf Pause gedrückt haben, weil ich die Elternzeit gemacht habe und das erste Jahr mit unserem Kleinen verbringen durfte und da ist mir einfach ziemlich viel durch den Kopf gegangen und mir einfach nochmal bewusst geworden, was für ein Glück wir haben, dass wir so gesund sind und dass wir unsere Gesundheit pflegen müssen und habe dann für mich darüber nachgedacht, wie schaffen wir es, den größten Hebel zu bekommen für die Gesundheit von anderen Menschen, wie können wir anderen Menschen dabei helfen, gesünder zu werden und ich glaube, ganz viele andere Länder machen schon sehr erfolgreich vor, über das Thema Mitarbeiten in Gesundheit, Gesundheitsförderung, betriebliches Gesundheitsmanagement und sonstigem, dass wir da einfach einen großen Impact leisten können als Unternehmen, da wirklich die Gesundheit in Deutschland zu verbessern.
Und wir hatten schon vorher kurz über Corona gesprochen. Du hast während der Pandemie gegründet, also auch die ganze, ne, dein Sohn ist da zur Welt gekommen und kurz Pause-Taste.
Genau.
Ja. Und dann hast du dir gesagt, okay.
2020 haben wir gegründet, ja.
Okay. Und wie war das am Anfang? Also während Corona gründen ist ja jetzt auch nicht die beste Idee, retrospektiv gesehen.
Ja, ich ist auf viel Widerstand gestoßen, sowohl in familiärer Seite als auch von Freunden und Bekannten. Auch ja mit dem Thema, was halt komplett neu war. Das war auch sehr interessant für mich zu lernen. Ich habe es damals mal im Studium gelernt, dass es so einen Produktlebenszyklus gibt und dann gibt es so eine Einführungsphase. Und ich kann mich dann auch sehr gut an ein Gespräch mit einem Geschäftsführer erinnern, weil ich halt selbst im Vertrieb war. Der hat zu mir gesagt, Herr Meyerhans, Sie haben da was komplett falsch verstanden. Man nennt das betriebliche Altersvorsorge. Die Krankenversicherung hat jeder Mitarbeitende in Deutschland. Das ist ganz normal. Und so bin ich dann manchmal auf taube Ohren gestoßen und habe viel Aufklärungsarbeit leisten dürfen, auch versicherungsseitig, dass wir da mit vielen Versicherungspartnern gesprochen haben, um da gute Produkte an den Start zu bringen, an den Markt zu bringen. Und so war die Anfangsphase natürlich sehr beschwerlich. Ich glaube, das ist bei jedem Gründer so, aber dafür jetzt umso schöner, weil wir einfach auf langjährige Partnerschaften und Erfahrungen zurückgreifen können.
Heißt es, dass ihr Pionier seid mit dem, was Ophelos macht? Weil du sagst, du hast sehr viel Aufklärungsarbeit leisten müssen?
Ja, definitiv. Das Produkt, was wir verwenden, gibt es eigentlich seit 2018. 2019 ist dann, gab es eine gesetzliche Veränderung, wodurch es steuerlich attraktiv wurde für Unternehmen. Und als wir dann gegründet haben, 2020, war es dann halt auch wirklich so integriert, dass man es ja unternehmensweit ausrollen konnte.
Okay, dann erklär doch mal, was macht Ophelos? Was ist die steuerliche Lücke? Was ist das, was ihr nutzt sozusagen, um das Business aufzubauen?
Ja, wir stellen dem Mitarbeiter ein flexibles Budget pro Jahr zur Verfügung. Der Arbeitgeber entscheidet es, in welcher Höhe das ist und der Mitarbeiter kann das ausgeben für über 300 unterschiedliche Gesundheitsleistungen, die er halt ganz einfach bei seinem Arzt vor Ort abrufen kann. Ich sehe bei dir, du bist Brillenträger, vielleicht gibt es irgendwann mal eine neue Brille, das heißt, du würdest zum Optiker gehen, würdest du eine schöne neue Brille aussuchen, die Rechnung einreichen und das aus dem Budget bezahlen können. Oder wenn es vielleicht eine Zahnreinigung ist oder andere Themen. Und so wollen wir halt genau dieses Thema wieder in den Vordergrund drücken und auch eine Entlastung für die Mitarbeitenden herbeiziehen, um zu sagen, so hey, da gibt's was, da ist ein Gesundheitskonto für dich, tu was, nutz das für dich. Und da dieses jedes Jahr wieder aufgefüllt wird, du es aber nicht mitnehmen kannst ins nächste Jahr, ist dann natürlich auch so ein bisschen der Effekt, dass man sagt, Mensch, jetzt will ich aber auch was tun für mich, weil ansonsten verpufft das ja und dann verschenke ich das Ganze.
Okay, das heißt, aus Mitarbeitendenperspektive kann ich mir das so vorstellen, ich habe sozusagen dadurch, dass mein Arbeitgeber mit Ophelos eine Partnerschaft hat, dass ich dann gewisse, ich sag mal, Services bekomme, die ich normal nur als Privatpatient bekomme? Kann man das so zusammenfassen?
ja, nicht nur als Privatpatient, sondern wo einfach die gesetzlichen Kassen nicht mehr leisten. Ne? Also Okay. Gehen wir in den Bereich Vorsorgeuntersuchung, die kriegst du da, aber zum Beispiel ein großes Blutbild, dafür muss es halt einen Grund geben, warum das erstellt wird, beziehungsweise ab einem bestimmten Alter gilt es auch im Rahmen der Vorsorge, aber auch nur in bestimmten Intervallen, die zeitlicher Natur sind. Und mit dem Gesundheitsbudget sind wir da einfach flexibler und können da schneller eingreifen. Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, ich will das gerne tracken, ich will wissen, wie meine Mineralstoffe und Vitaminwerte sind, weil ich entsprechend supplementiere und das nicht einfach ins Blaue machen möchte. Mhm. Und der kann dann sagen, ich mache es jährlich, halbjährlich und hole mir da ein großes Blutbild, um da entsprechend supplementieren zu können.
Okay. Und wie viel ist es dann, was der Arbeitgeber dann zahlt und wie viel habe ich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin davon?
Ja, das ist das Schöne, da kommt jetzt auch der steuerliche Effekt da hinzu. Das Ganze startet bei uns ab 9,95 €, das heißt, man hat so knapp 10 Euro, die man als Arbeitgeber zahlt und der Mitarbeitende bekommt 300 Euro Gesundheitsbudget. Das heißt, durch diese Mischkalkulation, die Versicherer zugrunde legen, zahlt der Arbeitgeber weniger als die Hälfte, also 120 Euro pro Jahr und der Mitarbeiter erhält 300 Euro Budget pro Jahr.
Okay, und dann kann ich mit dem Budget dahin gehen, was mir die App wahrscheinlich sagt, oder wie ist das?
Genau, was die App sagt, was wir dir per WhatsApp sagen. Also wenn du Fragen hast, kommst du dann einfach mal auf uns zu. Wir haben da von Instagram über WhatsApp so ziemlich alle Kanäle, die man dafür nutzen kann. Und es gibt natürlich auch immer Einführungswebinare, Unterlagen und auch zwischendurch immer wieder nette Hinweise von uns, dass man einfach auch das Ganze im Kopf behält und weiß, wofür man es ausgeben kann.
Okay, also durchaus eine Möglichkeit, wie ich als Arbeitgeber mich attraktiv mache für Arbeitnehmende und ja, als Arbeitnehmer irgendwie eine schöne, ich sag mal, Nebensache, die für was Gutes da ist, nämlich für meine Gesundheit. Und würdest du sagen, ihr seid mehr Digitalunternehmen, weil du auch sagst, ihr kommuniziert über alle Kanäle und macht irgendwie sehr viel dann auch am Ende Werbung für euer Produkt, was ja irgendwie eine gute Werbung ist für die Mitglieder, oder?
Absolut. Ja. Absolut. Also das ist genau der Nerv, den du damit triffst. Deswegen haben wir auch während Corona gegründet und hatten halt auch diese Herausforderungen und haben auch diese Herausforderungen gesehen, dass halt ein klassisches betriebliches Gesundheitsmanagement, wie wir es kennen, vielleicht mit einem Betriebsarzt oder ähnlichem, einfach so nicht mehr funktioniert, weil die Mitarbeitenden nicht im Office sind. Wir flexible Arbeitszeitmodelle haben, wo Mitarbeitende nur zu bestimmten Zeiten vielleicht da sind und das sind dann die Kernarbeitszeiten, wo der Support stehen muss oder ähnliches. Das heißt, da kann man sie dann auch selten rausnehmen, um zum Beispiel eine ärztliche Untersuchung zu machen. Und deswegen haben wir halt gesagt, okay, wir brauchen ein digitales Modell, was überall funktioniert und unsere Budgets funktionieren europaweit. Das heißt, auch bei mir jetzt in dem Fall in Portugal könnte ich zum Beispiel zum Arzt gehen und mir ein Arzneimittel verschreiben lassen und das aus der Apotheke holen und könnte das komplett absetzen über das Budget.
Okay, und dann hast du so eine Art Karte, so ein Krankenkärtchen dann nochmal zusätzlich, oder?
Nee, du hast nachher einfach, du schickst uns die Rechnung per WhatsApp oder nutzt die App des Versicherers und dann wird das Ganze eingereicht und auf dein Konto erstattet.
Okay, also super, ist eigentlich ein No-Brainer, ne? Also ja, im Grunde genommen. Ja. Und was, also ich sag mal, ich wusste das jetzt nicht, ist es so ein klassisches Ding, so eine, was eigentlich alles möglich ist, was der Staat oder irgendwelche Behörden oder irgendwer entschieden hat, was möglich ist, aber was man einfach nicht weiß. Weil ich finde, davon gibt es mehrere Beispiele. Ich habe letztens mit einer Kollegin von der IHK gesprochen, was die alles gesagt hat. Dass, also man kann, wenn man eine gute Ausbildung gemacht hat, kriegt man ein Stipendium für ein Studium. Und da kriegt man irgendwie Tausende von Euro, wenn man irgendwie studiert nach der Ausbildung. Also es ist krass, was es alles so gibt, ne? von dem man eigentlich gar nichts weiß. Und das ist im Grunde die gleiche Kategorie, oder?
Ja, im Grunde genommen schon, richtig, weil es das ist die gesetzliche Änderung. 2019 ist es halt anerkannt worden als Sachbezug. Das heißt, man kann es in dieser Sachbezugsfreigrenze nutzen. Dadurch hat man auch keine Steuern oder Sozialabgaben, die da hinzukommen. Und auf der anderen Seite kann man es als Betriebsausgabe wieder absetzen. Also ist sie gewinnmindernd. Und damit ist das Konzept halt wirklich ein No-Brainer und eigentlich ein Muss, um irgendwie heute Gesundheit zu gestalten in Unternehmen oder damit zumindest einen Teil zu leisten.
Ja. Wie viele Leute nutzen Ophelos?
Wir sind jetzt bei 16.000 Nutzer.
Okay, wow. Ja, stark. Hoffentlich kommen durch den Podcast noch ein paar dazu.
Wir würden uns freuen. Ja.
Was würdest du sagen, ist gerade, was so die Unternehmen in Bezug auf Gesundheit durchmachen, was ist da die größte Herausforderung?
Ja, also definitiv, würde ich sagen, eine der größten Challenges, die wir jetzt gerade haben, ist das Thema mentale Gesundheit. Ne? Wir haben unglaublich viel einfach in diesem Bereich, was da hinzukommt an Krankheitstagen. Ich habe dir mal eine Zahl mitgebracht. Also wir stehen aktuell bei 4,7 Millionen Krankheitstagen aufgrund von Burnout im Jahr 2023.
Nur von Burnout?
Nur von Burnout. Und das sind halt wirklich Leute, die einfach auch langzeitkrank sind. Das ist ja, niemand, der eine Woche später wiederkommt, sondern 4,7 Millionen Krankheitstage. Das ist schon Wahnsinn, was da für eine Wirtschaftsleistung dran verloren geht. Und wenn man halt überlegt, so die Altersgruppen 30 bis 40, das sind 18% vom Burnout betroffen. Das ist fast jeder Fünfte. Und
das ist aber ein Phänomen unserer Zeit, oder? Das Thema Burnout.
Absolut.
Also ich bin da jetzt nicht so tief drin in der Materie, aber also ich merke auch, dass es irgendwie in dem Umfeld, in dem ich agiere, einfach ein größeres Thema ist als noch vor, keine Ahnung, 5 Jahren.
Definitiv, das ist es. Und was heißt es ist es? Es ist einfach bewusster geworden, weil das Thema auch präsenter ist, weil wir darüber sprechen, weil es in den Medien ist, es vielleicht auch nicht mehr so gesellschaftlich oder als weil es mittlerweile gesellschaftlich anerkannt wird, so, ne? Das ist auf jeden Fall da, und aber nichtsdestotrotz steigt es, aber es steigt halt auch weltweit. Also wir in Europa oder Deutschland sind nicht alleine davon betroffen, also auch USA, Indien oder so, sehen wir, dass diese Zahlen nach oben gehen. Und es gibt eine ganz coole Studie von McKinsey zu, die ist, glaube ich, im 2023 veröffentlicht worden. Die haben das Ganze evaluiert und haben über 30.000 Mitarbeitende weltweit befragt und sehen halt ganz klar eine Ursache darin, dass wir einfach gar keine Sinnhaftigkeit in unserer Arbeit mehr sehen, so dass wir dieses Thema gar nicht mehr fühlen. Und ich finde, da ist es halt auch wieder was Systematisches, was wir als Arbeitgebende, als Unternehmen wieder mit reinbringen müssen über die Führungsebene, dass dort die Arbeit auch wertgeschätzt wird oder auch mal gesagt wird, so guck mal, was wir geschafft haben, und nicht nur sagen, hurra, wir haben den Umsatz, den wir uns vorgenommen haben, übertroffen oder sind drunter oder haben den erreicht, sondern auch mal zu zeigen, okay, was haben wir gemacht. Und deswegen haben wir zum Beispiel in unserer Unternehmensphilosophie und Kultur, dass wir gar nicht über Umsätze sprechen, sondern immer über Menschen sprechen, die das Gesundheitsbudget nutzen dürfen und damit was für ihre Gesundheit tun können. Und das sind halt so Kleinigkeiten, aber das ist halt schwierig, das in unsere Kultur zu integrieren, wo wir alle so sehr rational auf Zahlen, KPIs und sowas reduziert werden oder auch so denken. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Ich glaube auch, dass sich das Bewusstsein hingehend der Sinnhaftigkeit der Arbeit schon ziemlich geändert hat. Ich glaube, dass, keine Ahnung, meine Eltern sich jetzt nicht gefragt haben, macht das irgendwie Sinn oder spüre ich hier einen Purpose in dem, was ich tue? Mein Vater war bei Karstadt Abteilungsleiter und und zwar ziemlich lange, ne? Das ist ja auch irgendwie anders heutzutage. Heute ist man ja nicht mehr irgendwie 20, 25 Jahre beim Arbeitgeber. Und jetzt hinterfragt man gerade, also ich habe das Gefühl, je jünger man wird, desto eher ist das Thema Sinn eins, was in der Prio-Liste nach oben rutscht. Ne? Also ich weiß, dass ich damals in meiner Agentur keinen Spaß hatte und keinen Sinn hatte, weil es halt so Werbeagentur-Kram war, so mit Banner bauen auf irgendwelchen Webseiten. Da habe ich auch, ich habe es vielleicht nicht so genannt, aber habe auch keinen Sinn verspürt, und deswegen ist die Motivation heruntergegangen. Aber ich glaube, in der Generation Z ist das nochmal irgendwie ein ganz anderes Thema. Da wird halt Sinn auf die Eins gehoben. Und wenn da kein Sinn bei der Arbeit ist, dann wird es schwierig.
Ja, definitiv. Also ich glaube, das kann man auch immer, also ich habe ganz am Anfang im Studium die Maslow'sche Bedürfnispyramide kennengelernt, so mit den Grundbedürfnissen und wie es dann weitergeht, das Sicherheitsbedürfnis, soziale Anerkennung und so weiter. Und ich glaube, dass wir einfach verwöhnt sind, weil die unteren Stufen alle befüllt sind, und das ist es in den vorherigen Generationen nicht gewesen. Ne? Da gab es nicht die Sicherheit. Das ist eine andere Situation auch gewesen am Arbeitsmarkt. Wenn du deinen Job verloren hast, dann war es nicht so einfach, einen neuen zu finden. Deswegen sind die Leute auch 20 Jahre im Job geblieben, haben aber auf der anderen Seite dann auch häufig die Anerkennung in dem Job gekriegt und gesagt, so, wow, du bist schon 20 Jahre da, wir feiern das Firmenjubiläum und sagen so, guck mal, der Walter, der Holger oder sonstiges hat jetzt das 25-Jährige, und es gab vielleicht eine Zeitungsannonce dazu. Das kennen wir alles heute gar nicht mehr, weil es auch so gar nicht da ist. Und deswegen verschiebt und verändert sich das halt sehr, und absolut richtig.
Ja. Ich habe schon jetzt öfters gehört, dass wir sind jetzt die erste Generation kommt jetzt zur Welt, wo die Eltern nicht sagen, meine Kinder sollen es mal besser haben oder werden es besser haben als ich. Ne? Also weil wir eben jetzt in einer Gesellschaft leben, wo es uns schon sehr, sehr gut geht und wo man eben nicht glaubt, den Kindern geht es mal besser, sondern im Gegenteil, den Kindern wird es mal schlechter gehen als uns aufgrund von Klimawandel und sowas. Also
definitiv.
Super interessant. Es gibt auch diesen Ausdruck der stillen Pandemie der psychischen Erkrankung. Ist er dir auch geläufig? Würdest du das unterschreiben?
Ja, definitiv. Ich sitze in Portugal, weil wir halt eine komplette Remote-Company sind. Das heißt, wir haben dieses Remote-Sein nicht wieder abgelegt, sondern haben unsere Mitarbeitende bundesweit. Wir haben eine Kollegin, die auch ein halbes Jahr in Portugal lebt, ein halbes Jahr in Berlin lebt, was für uns als Unternehmen auch total fein ist. Aber das ist genau das, was du damit meinst, dass wir uns sozial immer weiter voneinander entfernen, nur noch im Bildschirm vor uns sitzen und auch ja so auf der anderen Seite diese Langzeit-Covid-Themen mit uns rumtragen, wie Langzeiterkrankungen, die sich daraus ergeben, aus Grund einer Erkrankung, aus Grund einer Impfung oder was auch immer, was so die zweite Seite dort ist. Und es ist eine spannende Herausforderung. Also ich finde es, mich begleitet das tagtäglich so als Remote Company, wo man trotz dessen, dass man remote am Bildschirm arbeitet, eine gute Beziehung aufbauen muss. Wir haben deswegen auch zum Beispiel bei uns relativ viele Auswahlkriterien, die schon ganz vorne anfangen, wenn wir neue Mitarbeiter einstellen, die dann aber auch mit dem Zusammenleben mit den Mitarbeitenden und dem Zusammenarbeiten einhergehen, wie wir versuchen, dagegen zu steuern und trotzdem ein Gemeinschafts- und Wir-Gefühl zu haben.
Ja. Ich hätte jetzt den Gedanken, weil ich finde generell 100% Remote Companies schon sehr interessant, weil ich persönlich bin gerade so, glaube ich, an der Generationengrenze, wo ich noch Arbeit vor Ort mit Menschen wesentlich attraktiver finde. Und mein größtes Ziel bei Hello Agile ist es, dass die Leute lieber ins Office kommen, als zu Hause zu arbeiten. So, weil am Ende, wir stehen für agiles Arbeiten, New Work. Und da kann ich jetzt nicht hingehen und sagen, okay, Leute, wir haben Office-Pflicht. Das fühlt sich sehr falsch an, aus ganz verschiedenen Richtungen. Aber andersrum, mein Co-Founder, der Fabrice, der unsere Schwester Marke Hello Design führt, der sagt, naja, also mir ist das ganz egal, ich arbeite gerne remote, sollen die alle remote arbeiten. Und ich finde diese Pro- und Kontra-Argumente und sowas immer sehr spannend. Deswegen vielleicht die Frage, wie baut ihr eure Kultur oder was habt ihr für kulturtreibende Maßnahmen als 100% Remote Company? Was sind so eure Routinen, eure Meeting-Formate und was macht das alles?
Ja, also super spannend. Also auch interessant zu hören, weil das Hello Design Team haben wir ja schon live kennenlernen dürfen, als wir unser Rebranding gemacht haben im letzten Jahr. Deswegen super spannend, das so auch aus der Warte mal zu hören, weil es sah so aus, als wenn alle zusammen im Office sind. Auf jeden Fall an den Tagen, an denen wir dort waren zum Workshop. Ja. Und kann ich übrigens jedem empfehlen. Ist sehr, sehr cool, macht sehr viel Spaß. Man lernt viel über sich selbst. Aber zurück zu deiner Frage. Wir haben uns ganz am Anfang Gedanken darüber gemacht, wie wir es machen und wie wir das hinbekommen. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir bei jeder Person, die wir da eingestellt haben, zusätzlich zu dem, dass wir die Fachlichkeit geprüft haben, eine Persönlichkeitsanalyse gemacht haben mit Profile Dynamics. Das heißt, wir haben halt uns angeschaut, was für eine Persönlichkeit haben wir hier und haben auch bestehende Mitarbeiter gefragt, hey, wie wird denn dein Traumkollege, deine Traumkollegin aussehen? Was stellst du dir dort vor? Um dort relativ schnell auch ein Match zu bekommen, dass die Leute, die in Teams zusammenarbeiten bei uns, einfach auch gut zusammenarbeiten können und diesen Spirit haben. Und auf der anderen Seite haben wir halt gesagt, von der Firmenkultur her haben wir halt eine bestimmte Art von Menschen, die wir gerne bei uns im Unternehmen haben, nämlich die sich für Gesundheit interessieren, für die das mehr eine Passion ist als einfach nur ein Job. Und auf der anderen Seite haben wir auch für uns als Unternehmen 10 Werte, wo wir halt sagen, die leben wir jeden Tag, versuchen wir in unseren Alltag zu integrieren. Ein Wert zum Beispiel, den wir jetzt die nächsten 2 Wochen jeden Morgen im Stand-up durchgehen, ist das Thema, wie schaffe ich es, Gesundheit in meinen Alltag zu integrieren, weil wir halt sagen, wir wollen nicht nur Gesundheit verkaufen, sondern für uns bedeutet Gesundheit halt auch, dass wir, dass unsere Mitarbeiter gesund sind. Und dann darf jeder jeden Morgen erklären, was er macht, woran er gerade arbeitet, beziehungsweise wie er es am Vortag geschafft hat, die Gesundheit in sein Leben zu integrieren.
Das heißt, das ganz kurz, das heißt, dass ihr also die Werte irgendwo aufgeschrieben habt und um die zum Leben zu erwecken, gibt es dann so Themenwochen, wo die dann Teil des Dailies sind?
Genau. Genau, es gibt so Themenwochen, wo wir das dann immer wieder aufnehmen, damit wir auch alle, also wir, wenn wir uns nicht täglich mit irgendwas auseinandersetzen, ich denke, du kennst es auch, du hast bestimmt irgendein technisches Gerät, was du einmal im Jahr anstellst und dann nochmal wieder nachschauen musst. Bei mir ist es die Kaffeemaschine meiner Frau, die ich gerne reinige, so eine Espressomaschine ist das. Und ich schaue jedes Mal, wie funktioniert die Reinigung. So, das steht alle halbe Jahre an, die Entkalkung. Und genauso geht es uns halt auch mit Themen, mit denen wir uns nicht tagtäglich umgeben. Und deswegen sagen wir müssen die Kultur leben, wir müssen diese Werte leben und wir müssen sie auch neuen Kollegen und Kolleginnen beibringen. Und so integrieren wir sie in bestimmten Wochen, in bestimmten temporären Abschnitten, wo wir halt sagen, da gehen wir jeden Morgen dieses Thema, diesen Wert an und erzählen darüber. Und so bekommen halt auch andere aus dem Team wieder eine Idee, wie sie das in den Alltag integrieren können. Ja.
Okay. Was würde eine Kollegin oder ein Kollege von Ophelos mir sagen, wenn ich fragen würde, wie fühlt sich die Kultur bei Ophelos an?
Also ich habe da vorgestern reingeschaut, weil wir eine neue Kununu-Bewertung gekriegt haben. Da wird es als eine Kommunikation auf Augenhöhe in allen Bereichen als eine sehr wertschätzende Arbeit gesehen und ein Team- und Wir-Gefühl, obwohl man remote arbeitet. Das wird es, glaube ich, sein.
Und also nochmal zurück zu dieser Kulturfrage. Wie schafft ihr es, dass ihr, obwohl ihr eine Remote-Company seid, trotzdem noch diese irgendwie Kaffeemaschinengespräche habt? Habt ihr da Formate, wo es halt mal irgendwie Meeting-Time gibt, wo man eben nicht nur über Arbeitskram redet?
Also wir haben keine vorgefertigten Formate, aber wir versuchen halt schon die angesetzten Meetings nicht nur sehr effizient mit KPIs oder Projektbesprechungen, Projektplänen und sonstiges zu füllen, sondern halt wirklich auch abzuholen, wie fühlt sich ein Mitarbeiter und dass jeder auch ein bisschen was erzählen kann von sich. Gestern hatte ein Kollege aus dem Sales-Teams Geburtstag, der hat mich einfach angerufen und ich habe ihm zum Geburtstag gratuliert und wir haben eine halbe Stunde einfach so gequatscht, was er macht, wie es ihm geht. Der war jetzt auch 2 Wochen im Urlaub und das ist so, dass, wenn es geht, schaffen wir sowas in den Alltag zu integrieren und geben da auch die Freiheit. Aber dass wir so ein wirkliches Instrument haben, nicht außer, dass wir als Gründer und Führungskräfte das vorleben, dass wir halt aktiv in den Termin fragen, hey, erzähl mal, wie geht's dir? Wie geht's deiner Oma? Letzte Woche hast du erzählt, da war was oder sonstiges. Dass wir halt einfach auch auf uns, auf unseren Gegenüber achten und dieses Kaffeegespräch auch in die Meetings mit reinnehmen.
Okay. Na, würdest du sagen, ihr habt mehr Meetings als irgendwie eine vergleichbare Firma, die vor Ort arbeitet?
Das ist die Woche. Das nicht, gut. Aber ich glaube, wir haben längere Meetings.
Ja, okay.
Also, und von der Zeit her, glaube ich, können wir in jedem Meeting, könnten wir wahrscheinlich so 20 Minuten, eine halbe Stunde abschneiden, weil das ist halt die Zeit, die wir uns nehmen, um miteinander zu sprechen, um zu hören, wie es dem anderen geht.
Ja, okay. Wie viele Stunden bist du heute zum Beispiel in Meetings gewesen? Wir haben jetzt 14 Uhr. Wie viel warst du schon in Meetings unterwegs?
Ich bin heute 1,5 Stunden in Meetings gewesen.
Ah, okay. Oh, das hält sich ja in Grenzen. Vielleicht nochmal zurück zum Thema Gesundheit. Wir springen ein bisschen hin und her. Wenn man ins Ausland schaut, da gibt es ja irgendwie viele Beispiele, wie Gesundheit und Arbeit irgendwie gut harmonieren können. Ich glaube, in Dänemark ist das irgendwie ein ganz, ganz gutes System, soweit mich nicht alles täuscht. Was können wir aus dem Ausland hier in Deutschland mitnehmen von Ländern, die das schon irgendwie richtig machen oder richtiger?
Dadurch, dass andere Länder und auch andere Gesundheits- und Sozialsysteme das schon viel früher von Unternehmen gefordert haben, Gesundheit als Wert in die Unternehmenskultur zu integrieren, sehen wir halt, dass wir in Deutschland da extrem Aufholbedarf haben. Das sieht man auch an den Krankheitszeiten, Krankheitstagen, die wir im Vergleich zu anderen Ländern haben. Das betriebliche Gesundheitsmanagement, so wie wir es kennen, auch meist gar nicht für so kleine bis mittelgroße Unternehmen, also die typischen KMUs, so umzusetzen ist, wie vielleicht für große Konzerne das Ganze ist. Das heißt, wir brauchen dort andere Mittel, A, Tools, mit denen wir das machen können, aber B, auch das Verständnis, dass wir das mit integrieren in unseren Alltag, dass wir das mit in die Unternehmenskultur integrieren, weil das sehen wir halt immer häufiger in der Praxis, dass halt Leute sagen, wir nutzen sowas wie ein Gesundheitsbudget, wir integrieren das, aber das ist eine einmalige Aktion, wie einen Jobrat oder so, da wird einmal drüber informiert, hey, du kannst den Jobrat nehmen und dann war's das. Und das ist halt nicht nachhaltig, weder für den Anbieter noch für die Mitarbeitenden und schon gar nicht fürs Unternehmen, weil irgendwann wird Geld für was bezahlt, was vor 10 Jahren eingeführt wurde und keiner weiß es mehr, weil es in irgendeinem Personalakte oder in irgendeinem Aktenschrank verstaubt und sich da niemand mehr drum kümmert. Und ich glaube, das ist so das Essentielle, was wir verstehen müssen, dass wenn wir sowas machen, dass wir es halt wirklich auch nutzen müssen und integrieren müssen und nicht einfach sagen können, hey, wir kaufen das ein und dann war's das. Das ist also ein Wert, den wir damit einkaufen und den wir mit integrieren. Und das fängt halt schon bei Kleinigkeiten an. Also ich kenne das noch aus meiner Konzernzeit, da gab es so die Gesundheitstage, die waren da meist ein- oder zweimal im Jahr. Da hat man dann morgens gelernt, dass man, wie man sich ein Müsli mischt mit möglichst wenig Zucker oder eine Rückenschulung macht oder so, wie man Sachen richtig anhebt, wie man seinen Schreibtisch einstellt. Und das ist auch super wichtig und auch super gut, aber ich glaube, es ist nicht mehr... wir brauchen mehr Wiederholung, wir brauchen mehr Taktung da drin und die eine Rückenschulung im Jahr für eine halbe Stunde oder Stunde hilft uns halt nicht, das in den Alltag zu integrieren. Wir müssen da was anderes finden und das sehen wir halt auch als unsere Aufgabe als Unternehmen, indem wir halt sagen, wir wollen genau diesen Punkt abnehmen bei den Unternehmen, weil wir halt sagen, wir informieren die Mitarbeitenden regelmäßig. Ob der Arbeitgeber das immer schafft, in die Unternehmenskultur das mit einfließen zu lassen, sowas auch mal in einem Personalgespräch mit aufzunehmen oder vielleicht auch für die Neuanwerbung von Bewerbern, das ist ihm dann überlassen. Aber das, was wir können, ist, dass wir da immer wieder informieren und die Mitarbeitenden, die wir haben, immer wieder aktiv bespielen und sagen so, hey, überleg mal, jetzt haben wir gerade den Sommer, hast du schon mal über ein dermatologisches Hautscreening nachgedacht? So, ist super unsexy, kostet meist auch Geld, dank dem Gesundheitsbudget einfach nicht. Und das stellt dir dein Arbeitgeber zur Verfügung. Und so schaffen wir es auf der einen Seite, diese Erinnerung zu schaffen, aber auf der anderen Seite auch den Arbeitgeber wieder in ein positives Licht zu rücken, weil er ja einfach diese Maßnahmen auch ins Leben ruft und integriert in das Unternehmen.
Und könnt ihr da schon Zahlen oder Studien irgendwie sagen oder veröffentlichen, woran man sieht, naja, es bringt wirklich was, ne? Also man kann mit Hilfe von eurer Lösung in dem Fall dafür sorgen, dass irgendwie Krankheitstage sinken oder dass irgendwelche KPIs sich verändern? Oder ist es dafür noch zu früh?
Ja, also es ist schwierig zu sagen, weil es ist sehr individuell. Was wir aber aus unterschiedlichen Studien sehen und was ist auch das, was wir häufig in der Praxis bestätigen können, dass so 0,5 Krankheitstage im Jahr pro Mitarbeiter eingespart werden können, wenn die Mitarbeiter das aktiv nutzen. Und damit sie es aktiv nutzen, brauchen wir halt diese regelmäßige Erinnerung auch für neue Kollegen, die dazukommen, dass die einfach mit in dieses System ongeboardet werden und diese Informationen bekommen. Aber diese 0,5 Krankheitstage ist, glaube ich, das, was man gut rausgeben kann. Die McKinsey-Studie, die ich zitiert habe, aus 23, die spricht von einem ROI von 370% nur im Mental Health-Bereich, was natürlich Wahnsinn ist. Mhm. Aber
Und was glaubst du, was ist noch nötig? Ich meine, 0,5 Krankheitstage im Jahr hört sich jetzt ein bisschen ernüchternd an. Ist natürlich auf einer Skalierungsebene schon irgendwie gut messbar, aber was braucht es noch, um das Problem Mental Health in den Griff zu kriegen?
Ja, wir müssen auf jeden Fall es gibt so aus meiner Sicht immer 4 Bereiche, in die wir rein müssen. So, das ist einmal der physische Bereich, das heißt, Arbeit muss sich für uns physisch auch gut anfühlen. Wir müssen eine vernünftige Umgebung haben. Das ist auch immer das, was wir sagen unseren Mitarbeitern. So, wenn ihr bei euch im Homeoffice seid und ihr fühlt euch nicht wohl, nehmt euch einen Coworking-Space, wir bezahlen, das ist gar kein Problem. Da habt ihr einen ergonomischen Arbeitsplatz, ihr habt diese Arbeitsatmosphäre, es ist nicht, weiß ich nicht, die Wäsche, die da steht, wo man denkt, okay, die muss ich noch machen, also irgendwas, was einen dann nochmal belastet. Mhm. Dann gibt es auf jeden Fall das Thema der sozialen Komponente, das, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir halt sehr darauf achten, dass wir als Team sehr, sehr gut matchen und deswegen machen wir auch 4 Teamveranstaltungen im Jahr, 2 remote, 2 direkt vor Ort, wo wir dann als Team zusammenkommen. Zum Beispiel haben wir Anfang des Jahres in Belgien uns Hütten im Wald gemietet und haben dort eine Kakaozeremonie und andere Themen gemacht, wo wir einfach auch sehr stark an unserer Persönlichkeit arbeiten, cool. aber dadurch auch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis haben, weil ja manche Leute auch was aus ihrer Beziehung erzählen oder aus anderen Themenbereichen und wir dadurch ein sehr, sehr starkes Bündnis kriegen. Punkt Nummer drei ist das Thema, dass wir ja, so eine spirituelle Gesundheit ist, glaube ich, ein ganz guter Begriff dafür. Also unter spiritueller Gesundheit kann jeder verstehen, was er möchte. Für mich bedeutet das immer, dass egal, was dich begeistert, was du bist, du bekommst die Akzeptanz des anderen. Und das ist ein Wert, der bei uns zum Beispiel sehr stark gelebt wird, ob sich jemand mit Human Design beschäftigt oder mit Tarotkarten lesen oder so. Bei uns findest du immer jemanden im Team, der sich dafür begeistert und sagt so, oh cool, erklär mir das mal. Wir haben eine Ayurveda-Expertin im Team, cool. die dann eine Kräuterlehre mit uns gemacht hat. So, das ist ein Thema, mit dem ich sonst nie in Berührung gekommen bin, aber es ist so super interessant, so was unterschiedliche Kräuter mit dem Körper ja, machen können. Mhm. Und das ist halt für mich so diese Spiritualität, dass man halt einfach matcht und das andere nimmt, ohne irgendwelche Vorurteile oder zu sagen, so was für ein Quatsch, was für eine Esoterik oder so. Ja, und dann gibt es noch den vierten Punkt für mich, den ich auch sehr, sehr wichtig finde. Und da geht es dann vor allen Dingen um die mentale Gesundheit. Also, dass wir wahrgenommen werden, aber auch, dass wir die Wertschätzung bekommen, so was ich gerade schon gesagt habe, ne, dass wir eine Arbeit haben, die uns irgendwie erfüllt, dass wir eine Wertschätzung für das bekommen, was wir tun und nicht immer nur gesagt wird, es ist zu wenig und da Druck ausgeübt wird. Und das ist, glaube ich, das, was wir als Arbeitgebende machen können und wie wir langfristig die mentale Gesundheit von unseren Mitarbeitern stärken können und damit halt ja dazu beitragen, dass wir keine 4,7 Millionen Krankheitstage im Bereich Burnout mehr haben.
Ja. Ja. Und sag mal, jetzt nochmal in die Zukunft geschaut, ne? Jetzt wissen wir, was sozusagen aus deiner Perspektive hilft. Wenn du jetzt mal 10 Jahre nach vorne schaust, wie sieht die Arbeitswelt dann aus in Bezug auf mentale Gesundheit? Also glaubst du, das bleibt so? Glaubst du, es wird besser, es wird schlechter? Wo sehen wir uns in 10 Jahren?
Es gibt so zwei Ansätze und ich weiß noch nicht ganz, in welchen ich verfolge, ob wir in einer Welt leben, in der wir fast gar nicht mehr arbeiten, weil Roboter und die künstliche Intelligenz uns das Arbeiten abnimmt und wir alle von einem Grundeinkommen leben. Oder ob unsere Arbeitsleistung doch noch gefragt wird, aber die künstliche Intelligenz uns unterstützt. Ich glaube auf jeden Fall, dieses Thema KI wird noch gerade im Health-Bereich eine sehr, sehr große Rolle spielen, weil einen individuellen Baustein, den du skalieren kannst, bekommst du fast nur über KI hin, weil wir die menschliche Power nicht mehr dafür haben. Und das ist genau das, was wir dort schaffen können. Wir können darüber schaffen, gezielte Förderungen, gezielte Probleme aber auch zu erkennen. Und ich glaube, durch gutes Tracking, was wir alle schon machen, durch Fitness-Tracker, die Apple Watch oder sonstiges, was wir haben, gepaart mit dieser KI, werden wir ein Arbeitsumfeld schaffen, was sich auf jeden Fall im Bereich der Gesundheit viel sehr, sehr stark verbessern wird. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass ein Urlaub von uns sich auch in Zukunft verändern wird, wenn er sich nicht schon viel verändert hat. Ich glaube, dass sich jemand die Pauschalreise 2 Wochen all-inclusive und ich lege mich an den Strand und schlürfe einen Cocktail, dass das der Vergangenheit angehört, dass wir viel mehr uns mit gesundheitlichen Themen auseinandersetzen, dass wir vielleicht Workshops besuchen in unserem Urlaub, dass wir einen Retreat machen, ob es Yoga oder was anderes ist, einfach um ja uns dort auch persönlich weiterzuentwickeln und mehr an unserer Gesundheit zu tun. Nicht, dass wir ewig leben, aber einfach, dass wir gesünder länger leben. So, ich glaube, das ist das Ziel von uns allen. Weil, wie ich anfangs gesagt habe, ne, was bringt es uns, wenn wir 120 Jahre alt sind, aber 30 Jahre davon in Krankenhäusern verbracht haben, so, sondern wir wollen auch gesund leben. Und das ist so, das sehe ich halt zu 100%, dass das auf jeden Fall kommen wird.
Okay. Essen wir dann noch Fleisch? In 10 Jahren?
ich würde sagen schon, das ist einer der besten ja, Proteinquellen und Proteine sind einfach unglaublich wichtig für unseren Körper, die wir bekommen. Ob es aus einer Massentierhaltung ist, ob wir weniger, aber dafür bessere Qualität essen oder ob es nachher aus dem 3D-Drucker kommt, das kann ich heute noch nicht sagen. Aber ich denke, tierische Eiweiße werden definitiv, dürfen nicht fehlen in unserer Ernährung. Ja.
Ich finde es super interessant, weil mit dieser ganzen, ich sag mal, Bewegung rund um Gesundheit und Bewusstheit für die eigene Gesundheit, finde ich, kommt der Trend mit, weniger Fleisch zu essen oder sich eher vegetarisch oder vegan zu ernähren. Ich finde, das geht einher. Genauso wie das Thema Alkohol und Rauchen gerade auch. Also ich finde, Rauchen war so ein Early Adopter von der ganzen Bewegung, weil Rauchen ist schon irgendwie mehrere Jahre richtig out. Ich glaube, ich war einer der Letzten, der irgendwie auf vielen Partys dann alleine auf der Terrasse stand und sich dann abgefroren hat. Und das gleiche Schicksal wird jetzt irgendwie dem Alkohol zuteile. Und Alkohol ist auch mehr und mehr einfach nicht mehr State of the Art, habe ich das Gefühl. Deswegen die Frage mit dem Fleisch, weil ich finde, dass das geht alles mit miteinander her.
Ja, also ich kann dir sagen, bei uns im Team sind wir wahrscheinlich 70-80% zumindest Vegetarier.
Mhm. Super interessant. Ja. Also bei uns sind auch sehr viele Vegetarier oder Veganer unterwegs. Was sicherlich auch ein bisschen an der Bubble so liegt, ist ja klar, aber ich frage mich, inwiefern auch außerhalb der Bubble irgendwie das ein Thema ist oder wann das ein Thema sein wird. Oder ob sich da sozusagen die Gesellschaft immer mehr spaltet.
Ja, ich denke, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir da komplett drauf verzichten, weil es einfach auch ernährungsmedizinisch sinnvoll ist, tierische Proteine zu sich zu nehmen, weil sie einfach schnell verwertbar und anwendbar sind für unseren Körper und auch im Bereich Leistungssport, Krafttraining und sowas schnell für eine Regeneration sorgen, weil irgendwie müssen die Eiweißzellen wieder aufgebaut werden, wenn der Muskel sich vergrößert. Klar kann man das versuchen zu substituieren durch pflanzliche Energiequellen oder pflanzliche Eiweißquellen. Das ist aber für unseren Körper schwerer zu verdauen, beziehungsweise dauert einfach länger, bis er das abgebaut hat. Mhm. Und manchmal brauchen wir diese schnelle Energiezufuhr, wie gesagt, zum Beispiel im Leistungssport oder so. Ja. Deswegen glaube ich nie, dass es ganz verschwinden wird, aber ja, es wird definitiv weniger werden. Ich merke es auch selber an meinem Fleischkonsum. Also ich bin auch jemand, ja gut, jetzt gerade in Portugal ist es eher Fisch oder sowas, was man dann zu sich nimmt, was die lokalen Gegebenheiten hergeben. Aber insgesamt ist auch der Fleischkonsum reduziert oder sehr reduziert.
Was machst du sonst selber, um dich fit zu halten und gesund zu halten? Hast du da irgendwelche bestimmten Routinentipps oder Hacks, die du teilen kannst und möchtest?
Ja, definitiv. Also ich habe für mich gemerkt, dass Schlaf einer der wichtigsten Themen ist. Das habe ich sehr lange vernachlässigt. Gerade am Anfang der Selbstständigkeit habe ich gedacht, mir reicht es auch, wenn ich regelmäßig nur 6 oder 5 Stunden schlafe. Mhm. Das habe ich halt gemerkt, dass ich das auf gar keinen Fall tun sollte. Ansonsten viel Bewegung, rausgehen. Und ich glaube, der größte Hack für mich ist einfach meditieren. Ne? Also wenn ich manchmal reichen auch nur 10 Minuten aus, mittags oder so, und ich merke, wie mein zentrales Nervensystem sich direkt wieder erdet und wie ich danach wieder ganz anders und klarer denken kann. Und auch in Situationen, wo ich denke, so Mensch, das ist aber ganz schön stressig, da ist jetzt viel zu tun und ich kann mir die Zeit dafür nicht nehmen, merke ich doch, die Effizienz steigt so dermaßen, dass die 10 Minuten in die Meditation sehr, sehr gut investiert sind.
Hm. Vielleicht dazu, also finde ich alles super Tipps. Ich merke in dem Zusammenhang, also immer wenn ich meditiere, was es für ein Potenzial mit sich bringt, aber ich mache das leider, glaube ich, nicht regelmäßig oder hartnäckig genug. Aber ich merke, wie ich über die Zeit, wahrscheinlich durch meinen Job, aber auch durch die schnelllebige Welt, die Fähigkeit immer mehr verliere, mich lange auf etwas zu fokussieren. Also ich habe mich letztens dabei erwischt, wie ich irgendwie eine relativ stumpfe Tätigkeit irgendwie gemacht habe, auf die ich mich einfach 4 Stunden fokussieren musste. Und dabei bin ich dann auf einmal mit dem Handy auf LinkedIn gegangen. Und dann dachte ich mir so, wieso mache ich das denn gerade? Ich muss doch hier XY fertig machen. So, also der Geist ist es nicht mehr gewöhnt, Dinge einfach mal fokussiert fertig zu machen. Also ich habe mich gefühlt, als ob ich irgendwie so eine schwere ADHS-Diagnose gerade hätte, weil ich einfach irgendwie mich anders beschäftigen musste und dann die Gedanken driften auch ab, dann komme ich auf die Frage, naja, was würde ich hier machen, wenn jetzt hier ein Feuer ausbrechen würde? Da würde ich da und da hingehen und dann, du, jetzt mach doch weiter mit deiner Arbeit so. Also geht es dir auch so oder erkennst du das wieder?
Absolut, also ich Mir geht's auch so. Ich habe für mich meine Routine entwickelt, dass ich mir Noise-Canceling-Kopfhörer aufsetze und dann wirklich irgendwas an Konzentrationsmusik anmache und dann wirklich diese Aufgabe mache, Handy und so weiter, einfach wirklich auch ausstelle, also nicht nur Flugmodus, sondern wirklich aus und dann konzentriert meine Aufgabe mache. Und ich liebe es eigentlich auch, weil dann komme ich in so einen Flow. Also ich merke so nach so einer halben Stunde, wenn ich die Aufgabe mache, dann bin ich in so einem Flow und es fühlt sich einfach gut an, weil man halt auch tief drin ist. Und ich glaube, das braucht es auch, um Kreativität in einen Raum zu geben. Weil wenn du immer wieder so kleine Häppchen machst und immer wieder reinkommen musst in die Aufgabe, wird es nie so gut, als wenn du an einem Stück mal daran arbeiten kannst und wirklich das entwickeln kannst. Und das ist so ein Instrument, was für mich ganz gut passt. Aber ich kann es definitiv unterschreiben. Ich merke das bei mir selbst, aber noch krasser merke ich das bei meinem Sohn, der einfach durch diesen starken Medienkonsum, der geht besser mit dem iPad um, als ich es tue, kennt Einstellungen, die ich nicht kenne und so weiter. Okay. Ich meine, die haben es in der Grundschule schon ein iPad mit dabei und werden damit großgezogen. Auch wie der mit KI umgeht, das ist total spannend und interessant zu sehen, was der für Prompts in ChatGPT eingibt oder dass er teilweise ein Gespräch über ein Videospiel mit ChatGPT führt, um eine bessere Strategie zu entwickeln. Wow. So, da denke ich, Wahnsinn. Krass. Wahnsinn. Und da merkt man aber auch, der springt von links nach rechts, von oben nach unten und hat da eine ganz, ganz große Schwäche vielleicht, aber vielleicht auch eine gute Auffassungsgabe. Ich weiß es noch gar nicht, wie ich das deuten soll. Aber dieses lang konzentrierte Arbeiten fällt ihm super schwierig.
Vielleicht ist es auch ein Skill, den man in Zukunft gar nicht mehr so wirklich braucht, weil für die langen fokussierten Aufgaben dann irgendwie eine KI einspringt und das halt sehr schnell macht. Also das ist ja auch ein Phänomen unserer Zeit. Ja, interessant, interessant. Danke dir erstmal für das Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht und mir ein paar Aha-Momente gebracht. Vielleicht noch auch an dich die letzte Frage. Glaubst du an eine Welt, in der jeder gern zur Arbeit geht?
Definitiv. Definitiv. Ich glaube, Arbeit sollte halt etwas sein, was uns im Leben erfüllt und weiterbringt. Und es sollte nicht Mittel zum Zweck sein, um also ich glaube, es ist für keinen gesund, von Urlaub zu leben, so um es ganz einfach zu sagen, sondern wir brauchen eine Erfüllung in unserer Arbeit. Und deswegen, klar, gibt es immer mal einen Tag, wo man sagt, habe ich keinen Bock drauf, weil ein anstrengendes Meeting oder sonstiges ansteht. Aber die meisten Tage sollten damit gefüllt sein, dass man sagt, ich habe Bock drauf. Wenn nicht, sollte man sich Gedanken darüber machen.
Sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Bastian. Das war ein ganz tolles Gespräch und ich hoffe, dass dieser Podcast ein bisschen was dazu beiträgt, dass euer Produkt bekannter wird, denn es ist ein mega cooles Produkt und ich glaube für sowohl ArbeitgeberInnen als auch für ArbeitnehmerInnen eine sehr schöne Sache. Also in dem Sinne, schaut euch um, schaut euch mal auf ophelos.com das Produkt an und
ophelos.net.
Ach so. Guck mal ein. Ophelos.net, Leute. Alle machen mal einen Fehler. Also, dann würde ich sagen, wir hören uns bald wieder und vielen lieben Dank, Bastian, weiterhin viel Erfolg. Bis dahin. Ciao, ciao.
Danke dir auch, David. Bis dann. Ciao.